Menschen möglich übersteigen. Einer will den anderen immer mehr übertreffen, baut der Stadt das höchste Haus und wird es gefeiert. Ist es nur eine Frage von der Zeit, bis eine andere Stadt das Haus baut, das noch ein paar Meter höher ist und nachher wird das wieder als das höchste Haus auf der Welt gefeiert und bestaunt. Auch Titanic ist ein Ausdruck von dem Streben nach Größe und Vollkommenheit. So kennen wir verschiedene Superlative. Die längste Hängebrücke, der längste Hefezopf, die grösste Glocke, der grösste Schuh, das kleinste Motorrad. Alles Superlative, alles, was noch nie da war. Wenn einer den grössten Hefezopf macht, macht der andere noch einen grösseren. Superlative begeistert uns Menschen sehr, auch uns Christen. So ist es auch nicht erstaunlich, dass das Guinness-Buch von den Rekorden eines der meistverkauften Bücher ist auf dieser Welt. Es strahlt eine Faszination aus auf den Menschen, die Größe, das Unmögliche zu sehen, was alles Menschen möglich ist. Der Mensch ist dran, immer wieder sich selber zu übertreffen. Aber haben Sie auch schon mal das überlegt, wo eigentlich die echten Superlative sind? Wo alles Suchen nach Strebe und Größe irgendwo einfach versinkt, fast im Lächerlichen. Die echten Superlative, die wirklich Superlative sind, die kommen von Gott selber. So hat er die Welt geschaffen. So hat er Berge gesetzt, wo kein Hochhaus je wird so hoch sein wie die Berge und so mächtig. Er ist der, der kleinste Wesen, Lebewesen schafft, die funktionieren, funktionsfähig sind und der Mensch in dieser Perfektion und Funktionalität das nie und nimmer anbauen kann. Ein erbärmlicher Versuch, nur schon den Mensch ein bisschen anzubauen, sind ja die Roboter. Haben Sie schon mal beobachtet, wie sich die holprig bewegen? Die mögen ja viele können machen. Aber sie kommen nie an die Superlativen an das, was Gott geschaffen hat. Und heute reden wir von einer Superlative, die nur der Schöpfer machen kann. Und die unten reingelaufen sind und das schon gesehen haben, wissen, um welche Superlative das geht. Nämlich um die grösste Familie und die grösste Erbengemeinschaft, die es gibt auf dieser Welt. Das ist ein Werk, das Gott geschaffen hat. Jesus sagt, wo der Nikodemus ihn anspricht und ihn anspricht als Lehrer, gibt er ihm ganz frontal die Antwort direkt. Und er sagt, nur wer von oben geboren ist, kann in die Welt Gottes kommen. Jesus redet also klar von einer neuen Geburt, von einer Wiedergeburt, die auch in der Bibel gelehrt wird. Wir werden geboren von Gott. Und so schreibt auch Johannes in seinem Brief, wer glaubt, dass Jesus der versprochene Retter ist, hat Gott zum Vater. Und wer den Vater liebt, der ihn gezeugt hat, wird auch alle anderen lieben, die vom selben Vater stammen. Das heißt, die Bibel redet ganz klar davon, dass wir geboren werden vom Vater. Das haben wir letzten Sonntag angeschaut, Gott, unser Vater. Und wir haben jetzt gemeinsam, alle, die an Jesus glauben, haben gemeinsam mein Vater, also ergo, sind wir im Grunde genommen eine Familie. Und somit gibt es in dieser Welt keine grössere Familie als die Familie der Kinder Gottes. Und vielleicht ist das manchmal gar nicht so recht. Wir haben den gleichen Vater und der Glaube an Jesus ist darum nicht einfach eine persönliche Angelegenheit. Das ist das, wo wir drin erzogen sind. Die Hauptsache ist, es stimmt für mich. Wenn es für mich recht ist, dann stimmt es. Und wenn es für den anderen nicht stimmt, dann hat er das Problem. Wir sind so konzentriert auf uns und so in einer Egozentrik hinein, dass wenn wir zum Glauben kommen, oft noch von dem Denken geprägt sind, wir wenden uns zu Jesus hin, wir werden verbunden, das haben wir vor 2 Wochen angeschaut. Wir kommen Anschluss über den Heiligen Geist, wohnt in uns, Gott lebt in uns und somit sind wir angeschlossen am göttlichen Wesen. Aber mit dem, dass wir angeschlossen sind und verbunden, dass Gott in uns lebt, hat das da hinten auch noch ein paar, die auch verbunden sind mit Gott und somit auch verbunden sind mit mir. Die haben auf einmal etwas mit mir zu tun, ob mir jetzt das gefällt oder nicht. Ich habe meine Schwestern und meine Brüder und meine Verwandten habe ich nicht auslesen. Ich konnte meine Frau auslesen. Aber meine Verwandten kann ich nicht auslesen. So ist das ein Reich Gottes. Da gibt es ganz verschiedene, die mit dazu gehören, weil sie vom gleichen Vater gezeugt sind. So heisst es auch im 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert. Auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Ich habe da noch ein anderes Bild, das das auch ein bisschen auf eine andere Art zeigt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die Bibel redet ja vom Leib Christi, wo Jesus Haupt ist und wir die verschiedenen Glieder. Und wir gehören zusammen als Christen und wir sind miteinander verbunden und ob es uns jetzt gefällt, der Gedanken oder nicht, wir sind eine Familie. Wir werden in die Familie Gottes hineingeboren. Und der Paulus sagt ihnen auch, dass wir Gottes Hausgenossen sind. Und somit sind wir nicht nur eine Familie vom FG Helvetiaplatz, es gibt auch in Zürich noch mehr Menschen, nebst uns, die sich hier treffen, zum Gottesdienst und sich als Gemeinde verstehen, die zur Familie Gottes gehören. Und so gibt es auch weltweit Menschen, die zur Familie Gottes gehören. Und wir sind verbunden. Und das ist etwas, was faszinierend ist, wenn man kann auf andere Orte gehen und man trifft Menschen und irgendwo merkt man gerade, es klickt. Es ist die Verbundenheit da. Man merkt, da ist der gleiche Geist, die gleiche Überzeugung ist vorhanden. Das ist etwas enorm Faszinierendes. Und aus der Antike gibt es eine Kritik an den Christen. Da klagt eine Christen an und sagt, schaut die mal an. Kaum sehen sie sich, sie kennen sich nicht einmal, dann lieben sie sich schon. Und das hat er spöttisch gemeint. Das ist interessant. Das ist die Familie Gottes. Die Verbundenheit. Wir hören, ob es uns gefällt oder nicht. Und ich hoffe, es gefällt uns. Gehören wir zu der Familie Gottes. Und wir haben es auch untereinander miteinander zu tun, mit Menschen, die ganz verschiedene Hintergründe haben, ganz verschiedene Arten, ganz verschiedene Formen mit Sachen umzugehen, ganz verschiedene Prägungen. Und wir treffen uns jetzt in dieser Familie. Und jetzt ist das nicht immer so romantisch. Aber Hand aufs Herz, ist es in eurer Familie immer romantisch? Habt ihr nie in eurer Familie Sachen, die ihr klären müsst? Spannungsfeld, das angegangen werden muss? Es ist immer nur Freude und Trubel und Heiterkeit. Das ist so eine Wundervorstellung von das, was Lieb Christi heisst. Es ist schön so. Aber wir müssen zusammenwachsen, das sehen wir schon in der Bibel. Und so muss schon der Paulus der Gemeinde sagen, Brüder und Schwestern, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, rufe ich euch auf, seid einig. Bildet keine Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Haltet in gleicher Gesinnung und Überzeugung zusammen. Da sagt der Paulus, ein Gläubiger, der überzeugt ist, dass Gott jedem Einzelnen lebt. Und da kommen wir auf einen Punkt, wo ich in einer anderen Predigt im Rahmen vom Heiligen Geist noch möchte genau darauf eingehen, dass wenn der Heilige Geist in mir wohnt, heisst das nicht, dass mich Gott zu einer Maschine macht. Er zieht mich nicht an Fäden. Er lässt mir meine Freiheit. Ich kann eigensüchtig bleiben, wenn ich das ums Verdrücken will. Das ist mir noch möglich. Ich werde nicht zum Hampelmann, nachdem ich vom Geist Gottes erfüllt werde. Das widerspricht am Wesen Gottes. Und das schauen wir dann mal noch genauer an. Und dort haben wir das Problem, dass wir miteinander ein Problem haben. Das ist nicht das Problem von Gott. Es ist unser Problem. Aber desto trotz, dass der Heilige Geist in uns und dass Gott in uns wohnt, hat zur Folge, dass wir zusammen, alle die, die Jesus glauben, eine Familie sind und zusammengehören. In Basel ist es eine Ehre, wenn man zu einer gewissen Gesellschaft gehört. Wir nennen das den Teig. Oder Basel müssen Sie mir verzeihen, wenn ich jetzt das nicht richtig ausspreche. Da reden wir immer vom Teig. Und das ist die vornehme, eingesessene Familie. Übrigens, Merian ist auch so ein Geschlecht, aber ich weiss nicht, ob ihr zum Teig gehört, ob ihr das auch richtig sind. Das ist so die Crème à la Crème von der Stadt Basel. Und es soll in dieser Gesellschaft auch Fester geben, wo nur eben der Teig dazugehört. Und wenn man dort dazugehört, dann ist man eben jemand. Genau für das ist Jesus in die Welt gekommen, nicht für den Teig von Basel, aber für den Leib Christi. Für die Familie Gottes ist er gekommen und ist gestorben. Er ist auferstanden und ist zum Vater gegangen und hat uns versöhnt mit dem Vater, dass wir zusammen eine Familie bilden und wir dazugehören. Und es ist näher, dort dazuzugehören. Und egal, vielleicht die, die jetzt mit Jesus nicht so viel anfangen können, egal, ob dir Christen gefallen oder nicht, ich weiss, du kannst mir Christen aufzählen, die dir nicht gefallen, kann ich dir auch aufzählen. Ich kann aber auch nicht Christen aufzählen, die dir nicht gefallen und die mir auch nicht gefallen. Wo ich nicht gerade auf Freund bin, auf Anhieb. Ich kann aber auch viele Christen aufzählen, die mir gefallen. Und so weiter. Das ist nie das Kriterium, ob Jesus wirklich der lebendige Gott ist und ob das stimmt, was die Bibel sagt. Ob du etwas sympathisch findest oder nicht. Die entscheidende Frage ist, gehörst du zur Familie Gottes? Bist du in die Familie Gottes hineingeboren worden? Hat Gott aus dir einen neuen Mensch gemacht? Um das geht's. Im Johannesevangelium steht, aber allen, die ihn aufnahmen und im Glauben schenkten, verliehe das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen neues Leben gibt. Gott, wenn du noch kein neues Leben hast, will dir ein neues Leben geben. Das ist genau sein Wunsch. Er will, dass du hineingeboren wirst in seine Familie. Und in seine Familie zu gehören und den gleichen Vater zu haben, zeigt einen weiteren interessanten Aspekt. Denn wir sind dadurch rechtsmässige Erben geworden. Wir lesen im Galaterbrief den Vers, wo es schon jetzt immer ein bisschen begleitet, weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Darum ruft er aus uns aber Vater. Du bist also nicht länger Sklave, sondern mündiger Sohn und mündige Tochter. Und wenn du das bist, dann bist du nach Gottes Willen auch Erbe. Du bekommst, was Gott Abraham versprochen hat. Gott hat dich und mich zum Erben gemacht und somit sind wir als Familie Gottes die grösste Erbengemeinschaft, die es überhaupt gibt. Wir werden alle miteinander erben. Und der Christ, der in deiner Familie ist, wo du vielleicht mehr Mühe hast mit ihm, auch er wird erben. Wir sind die grösste Erbengemeinschaft und wir werden das erben, was Gott dem Abraham versprochen hat. Aber Gott hat uns nicht dazu Erbe eingesetzt, sondern er sagt sogar, ich kann euch sogar einen Erbvorzug geben. Wir haben sogar ein Erb schon vorbezogen. Das kann man ja auch, einen Teil vorbeziehen und das andere kommt dann noch. Das lesen wir im Epheser. Durch Christus hat Gott euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hat. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Dieser Geist ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten. Alles, was Gott uns versprochen hat. Also, wir haben das Erbe zugesprochen und der Heilige Geist wo in uns ist, der hat das Erbe in uns hineingegeben, als Anzahlung durch den Heiligen Geist, wo wir schon verbunden sind mit dem Vater, schon einen Vorgeschmack vom Himmel haben. Aber wie sieht denn das Erbe aus? Der Paulus sagt, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Und Gott hat Abraham Land versprochen. Land und grosse Nachkommenschaft. Und Jakobus redet auch in dem Zusammenhang, denn von einer neuen Welt hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind, um sie aufgrund ihres Glaubens reich zu machen. Sie sollen in Gottes neue Welt kommen, die er denen versprochen hat, die ihn lieben. Also heisst das, unser Erbe ist eine neue Welt. Die neue Welt begegnet uns auch in der Offenbarung, wo einige von uns bekannt ist, Offenbarung Kapitel 21, wo es heisst, da sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut, die auf den Bräutigam wartet. Diese Welt werden wir erben. Und diese Welt ist für uns geschaffen. Jetzt werde ich dich mal fragen, glaubst du das? Lebst du mit dem Bewusstsein, dass Gott für dich eine Welt bereithält, eine neue Welt, wo du erben wirst? Oder ist das in deinem Denken irgendwo in der Schublade unten? Ja, ich weiss, das gehört auch zu meinem Glaubensgut. Aber das ist noch so weit weg. Oder lebst du im Bewusstsein, dass wirklich etwas Grossartiges auf dich wartet? Oder bist du so bestimmt schon von den Kritiken, die uns Christen gegenüber immer gebracht haben, ja, ich mache es billig, ich vertröste immer alle auf nachher. Da würde ich sagen, genau das machen wir. Wie genau das die Bibel auch macht. Und wir wissen genau, dass das, was nachher kommt, auch wirklich kommt. Darum können wir mit dem trösten. Weil die neue Welt für uns nicht ein Phantom ist, wo dem verschwindet, dem wir sie ergreifen sollte, sondern eine Wirklichkeit, wo wir fest überzeugt sind, es kommt. Und auf das zielt unser Leben ein. Und das ist eine Erbschaft, ein Erbe, wo jegliches andere Erbe bei weitem übersteigt. Dort wird Freude ohne Ende sein, heisst es dann. Bei denen, die Kleider reingewaschen haben, eben, die zu Jesus gekommen sind. Und die nicht zu diesen Erben gehören, die werden eben nicht in die neue Welt hineinkommen, in das neue Jerusalem. Und so heisst es in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 15, aber die Verworfenen, die Zauberer, die Ehebrecher und die Mörder müssen draußen vor der Stadt bleiben. Dort sind auch die Götzenanbeter und alle, die das Falsche lieben und tun. Die werden eben das Erbe nicht überkommen. Überkommen werden das Erbe alle die, die mit Gott versöhnt sind. Und das ist Gnade Gottes. Das Erbe werden wir also antreten in der ewigen Welt. Und dort werden wir ein glückliches und erfülltes, ein schmerzfreies Leben führen. Dort wird Gott uns Tränen abwischen. Dort werden unsere Knöte dann schlussendlich und vollkommen gelöst, wo wir vielleicht das ganze Leben hier nicht lösen können. Aber wenn wir mit Gott versöhnt sind, so ist das die Welt, die auf uns wartet. Durch dessen Gnade können wir von Gott als gerecht bestehen und darum sind wir auch eingesetzt zu Erben des ewigen Lebens, auf das wir nun hoffen dürfen. Und hoffen heisst nicht, eben hoffentlich kommt es und dann vielleicht habe ich falsch gehofft, sondern es heisst, wir dürfen das wissen. Es kommt bestimmt. Aber eben alles hat zwei Seiten. Das Erbe bringt auch einen anderen Aspekt mit sich, wo wir nicht so gerne haben, und das ist die Seite vom Leiden. So wie wir erben werden, werden wir auch mit Christus leiden. Es wird eben nicht da, die vollkommene Welt sein. Es wird eben nicht da, das Paradies sein, das wir als Menschheit immer wieder probieren aufzubauen. Wir werden da nicht die neue Welt schaffen, die wir uns dann ansehnen. Und wir werden in dieser Welt noch leiden und wir werden in dieser Welt auch leiden als Christen, weil uns die Welt als exotisch versteht, manchmal auch als arrogant, dass wir jetzt eben sagen, wir wissen, dass eine neue Welt kommt. Oder weil wir den Anspruch, wo Jesus sagt, dass er der Weg ist zur Rettung, weil wir den vertreten. Und so sagt der Paulus, der Kolosser, Gott möge euch stärken mit seiner ganzen Kraft und göttlichen Macht. Das ist also nötig in dieser Welt. Damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt und ihm, dem Vater, voll Freude dankt. Denn er hat euch befähigt, teilzuhaben am Leben seiner heiligen Engel im Reich des Lichtes. Also haltet durch. Sie denken, ihr seid bestimmt für die neue Welt. Das soll uns motivieren, in der Nachfolge Jesu festzubleiben. Haben Sie das schon mal realisiert, dass das eine von den wesentlichen Motivationsfaktoren ist im Neuen Testament, wo die Gläubigen angehalten werden, durchzuhalten? Dann denken daran, was nachher kommt. Und haben Sie schon realisiert, dass Sie selber nach dem Konzept leben? Ihrem Leben in dieser Welt. Wenn Sie eine Ausbildung machen, machen Sie die Ausbildung, weil Sie sie schön finden. Und weil Sie schön finden, dass Sie so viel auswendig lernen müssen, so viele Vokabeln und weiss ich, was Sie studieren oder lehren oder Ausbildung machen. Machen Sie das, weil Sie das an sich schön finden? Ich glaube das nicht. Sondern Sie machen das, weil wenn Sie wissen, wenn ich das durchstehe, und wenn es mir auch stinkt, das Buch zu lesen, aber ich muss das lesen, dass ich meine Prüfung bestehe. Aber wenn ich die Prüfung bestehe, dann bin ich am Ziel. Und für das ist mir das wert, dass ich jetzt halt auch ein bisschen knurze. Und dass die anderen ins Hallenbad gehen schwimmen und ich muss zu Hause auswendig lernen. Wir nehmen das ganz natürlich in Kauf. Weil wir vom Ziel gezogen sind. Und genau das ist das, was Gott eigentlich wünscht. Dass wir vom Ziel von der neuen Welt gezogen sind. Und dass wir das, was wir da leben, leben auf das Ziel hin. Genau mit dieser Einstellung, wo wir in ganz alltäglichen Sachen tun. Sei es im Beruf, sei es in Beziehungen. Wir sind im Beruf, sind wir bereit, Überstunden zu machen. Weil wir das Ziel erreichen wollen. Und wenn wir das Ziel, wo unser Glaube hat, die neue Welt nicht vor Augen haben, dann fehlt es uns an Motivation und man kann es auch sagen, dann fehlt es uns an Sprutz. Dann wissen wir auch gar nicht, um was das geht. Dann tun wir uns religiös beschäftigen, machen wir noch etwas Schönes, noch etwas für den Glauben. Das ist ja nett. Und dann haben wir es noch ein bisschen schön zusammen, ist ja auch nett. Ich kann auch gerne, wenn man es schön zusammen hat. Aber wenn wir nicht vom Ziel gezogen sind, dann hat das keinen Sprutz. Es hat keine Energie. Es hat keine Kraft. Gott, der in uns lebt, kommt nicht zum Zug. Wir tun ihn im Grunde genommen dämpfen. Je klarer unser Ziel vor Augen ist, je selbstverständlicher ist für uns echte Hingabe. Fassen wir zusammen. Wir sind nicht mehr am Helvetiaplatz allein. Sondern wir, die Jesus gern haben, gehören zu der grössten Familie, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Und wir sind die grösste Erbengemeinschaft, die es je gegeben hat und je gibt. Und Erben sind auch die schon gestorben sind in Christus. Und Erben sind auch die jetzt dann auf die Welt kommen und Christus nachfolgen. Es sind eine riesige Erbengemeinschaft. Wir müssten das ins Buch der Rekorde eintragen. Das ist wirklich ein Rekord, den niemand schlagen kann. Das heisst aber, dass wir auch das ausleben und lernen, als Familie uns verstehen, als Familie zu leben. Und es heisst, dass wir uns auch bewusst sind, dass wir Erbe sind und dass wir auf das Erbe hin leben und uns freuen über das Erbe, das auf uns wartet. Und im Blick auf das Erbe, auch jetzt, gewisse Sachen in Kauf nehmen. So wie mir das auch in einer Familie ganz selbstverständlich auch macht. Alle, die den Heiligen Geist haben, sind enorm reich. Sie haben eine Anzahlung bekommen. Gott hat schon mal einen erbvollen Bezug gegeben, in dem, dass er in uns hineinlebt und dass wir mit ihm ganz eng verbunden sind. Und so gehören wir zur grössten Familie und grössten Erbengemeinschaft, wo ein Erbe antreten wird, wo unvergänglich ist. Denn jedes Erbe, das mit dieser Welt antreten, wird einmal vergasen, wird zerschmelzen. Irgendwann wird es fertig sein und an Wert verlieren. Aber das Erbe, das Gott uns schenkt, ist unvergänglich. Das Erbe ist unsere Zukunft und ist unsere Hoffnung. Und darauf läuft alles ein. Und dafür lohnt es sich, sein Leben zu investieren. Und jetzt müsst ihr mal noch schnell hören. Ich zitiere nur noch einen Vers. Aber den müsst ihr euch gut merken. Und die es nicht aufschreiben, sollen den vielleicht aufschreiben. Epheser 1, 18. Da sagt der Paulus der Gemeinde das Entscheidende, um sie zu motivieren. Und er sagt, er, Gott, öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, zu welchem großartigen Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der Engel bestimmt hat. Der Paulus hat nicht gesagt, tut mir beten. Klar, hat auch zum Gebet aufgerufen. Tut mir spenden. Er hat auch zum Spenden aufgerufen. Machen wir das und machen wir das und machen wir da mit der Peitsche hinterher, die Christen hinterher peitschen. Sondern er sagt, schaut aufs Ziel. Und ich bete für euch, dass euch die inneren Augen, das zeigen, der Geist, wie euch wohnt, euch das aufschließt, in was für ein Reichtum das ihr habt. Weil der Paulus genau weiss, wenn wir den Reichtum richtig erfassen, dann ist es eine Frage von Motivation. Und die Frage von Hingabe und Nachfolge ist entschieden. Da braucht es keine Peitsche zum Hinherschlagen. Sondern da kommt die Motivation eben von innen. Er öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, zu welchem grossartigen Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der Engel bestimmt hat. Möge der Heilige Geist, wie uns wohnt, unsere Augen immer öffnen, damit wir den Reichtum erkennen und wo auf uns wartet. Und aus dem Reichtum heraus unser Leben gestaltet wird und geformt wird. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir für den Reichtum, den du für uns parat haltest. Und was uns oft schwerfällt, das vor Augen zu haben, ist, weil wir das einfach noch nicht sehen können. Und wir eigentlich vor allem Reichtum sehen, der vergänglich ist. Und so bitten wir dich mit dieser Bitte, wo auch der Paulus für die Gemeinde betet, dass du durch deinen Geist, der uns lebt, uns die inneren Augen öffnest. Für den Reichtum, den du uns bereithaltest. Und dass wir von dem Reichtum her leben und motiviert auf den Reichtum zugehen. Dass wir uns immer mehr lernen, freuen an dem unvergänglichen Erbe, das du für uns parat hast. Ja, Herr, öffne du uns die inneren Augen. Schenk, dass wir uns lernen darüber freuen, dass wir zu deiner Familie gehören und dass wir zu einer Erbengemeinschaft gehören, die so ein grosses, unvergängliches Erbe antreten kann.